Doc Talk. Allgemeinmedizin im Gespräch mit Dr. Iris Veit.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast Doc Talk, Allgemeinmedizin im Gespräch, in der heutigen Folge zum Thema diversitätssensible Medizin. Vielleicht stocken Sie, was ist das überhaupt? Es geht um Vielfalt in der Medizin und diese in Versorgung, in der Forschung und auch in der Ausbildung zu berücksichtigen. Immer schon hat sich Medizin in ihrem ethischen Anspruch gegen Diskriminierung von Hilfesuchenden gewandt, aber das ist auch heute nicht immer so. Die Lebenserwartung in Deutschland zum Beispiel in Landkreisen mit hohem Migrationsanteil ist schlechter als bei Menschen, die in Bayern am Ammersee leben. Frauen in der Medizin sind selten diejenigen, die leiten, egal ob Versorgungszentren und Universitätsabteilungen. Meine Gesprächspartnerin zu diesem Thema wollen die Ruhr-Universität Bochum zu einem Ort machen, der Diversität thematisiert und zu Lösungen beiträgt. Dazu gehört, und ich begrüße Frau Professor Dr. Andrea Tannapfel, Direktorin des Instituts für Pathologie der Ruhr-Universität Bochum und seit dem letzten Jahr Dekanin der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Und Frau Professor Dr. Rainer Haschick, sie ist Direktorin der Abteilung für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin des Katholischen Klinikums St. Joseph Hospital, Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum. Ja, ich begrüße euch beiden ganz herzlich und bin stolz, dass ihr beide heute dabei seid.
Hallo Iris.
Hallo Iris. Dann zunächst, liebe Andrea, was können wir hoffen, wenn erstmals eine Frau Dekanin geworden ist in einem Fachbereich, in dem sich überwiegend Frauen einschreiben? Was könnte sich ändern? Was ist deine Vision?
Naja, es ist natürlich so, dass man sich bestimmte Dinge überlegt hat, die man kurzfristig, mittelfristig und langfristig ändern möchte. Kurzfristig ist es natürlich schon, dass mir auch selber signalisiert wurde, dass man einen anderen Ton an den Tag legt. Es ist tatsächlich so, dass man offen in Gespräche reingeht, dass man bestimmte Sachen einfach versucht, niederschwellig zu lösen, ohne dass man dann großartig die große Glocke läutet, wenn irgendetwas ist. Und dass man dann auch mit den überwiegend weiblichen Mitarbeiterinnen des Fachbereichs und der Fachbereichsleitung ja gut zusammenarbeitet und auf gleicher Augenhöhe agiert. Da muss man sich nicht sofort das Du anbieten, aber es ist dann schon so, dass es eine andere Atmosphäre ist und dass man sich wertschätzend gegenübersteht. Mittelfristig ist es natürlich so, dass man bestimmte Bereiche besonders fördern möchte, ja, die einem am Herzen liegen, weil man hat bestimmte Vorstellungen, wie etwas geht. Und um diese Vorstellung an der Realität zu prüfen, möchte man das jetzt umsetzen. Und langfristig hat man natürlich auch schon die Idee, dass die Handschrift so ein bisschen was in der Problemlösung bewirkt, die du anmoderiert hast, dass es eben unterschiedliche Zugänge zu bestimmten Bereichen der Medizin gibt. Und das kann man persönlich in seinen eigenen Bereichen ändern, aber eben auch in der Ausbildung. Und das sind so die drei Sachen, die man andiskutieren kann.
Könntest du das Letzte noch mal ein bisschen genauer darstellen, was da deine Vorstellungen sind zu deinen Schwerpunkten?
Also es ist ja so, dass wir bestimmte Probleme identifiziert haben, die da auch sehr schön dargelegt worden sind und auch die Grundlage bilden, weswegen wir heute zusammen sprechen. Und ein Problem ist eben die unterschiedlichen Zugänge der Patienten zu medizinischen Fachdisziplinen. Nun kann ich das versuchen, in meinem eigenen Bereich zu lösen. Ich bin Pathologe, das ist mir nur begrenzt möglich. Alle lachen verschmitzt. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man ganz am Anfang beginnt in der Ausbildung unserer Kolleginnen, unserer jungen Kolleginnen und Kollegen, dass man die am Anfang schon darauf sensibilisiert, dass man darauf achten muss, dass eben eine gewisse Zugangsgleichheit besteht. Und Gleichheit bedeutet nicht, ich gebe jedem 1.000 Euro, sondern ich gebe denjenigen, die es mehr brauchen, 500 Euro und die, die es weniger brauchen, nur 100 Euro, um es jetzt mal merkantil zu formulieren. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man vom Anfang an in der Medizinausbildung schon dafür sorgt, dass diese Probleme adressiert werden, dass man eine Sensibilität dafür fordert. Denn nur was ich benennen kann, kann ich auch verändern oder in dem Sinne behandeln.
Ja, also du meinst, wir brauchen als ersten Schritt, um diversitätssensible Medizin mehr publik zu machen, eine Sensibilität auf Seiten der Lehrenden wie auch auf Seiten der Lernenden, dass also das Thema überhaupt mehr in den Blickpunkt rückt.
Absolut. Bisher ist es halt so, wenn man im Medizinstudium anfängt, kriegt man die Hardcore-Science-Fächer Anatomie, Physiologie, Biochemie und so weiter. Und so ein bisschen Soziologie hat man auch, aber das sind mehr so Theorievorlesungen. Welche unterschiedlichen Theorien gibt es in der Soziologie? Aber richtig, dass man darauf sensibilisiert wird, dass man tatsächlich unterschiedliche Zugangswege hat, dass man unterschiedliche Adressierungen machen muss, um die Patienten zu motivieren und auch, dass man tatsächlich unterschiedliche Ergebnisse hat in den soziokulturellen Schichten, wie man das in den 68ern genannt hat.
Da gibt es natürlich mittlerweile schon verschiedene Vorschläge von leicht zu machenden Schritten, die man in der Ausbildung tun kann, wie zum Beispiel, dass man, wenn Fälle besprochen werden, mehr darauf achtet, auch aus diesem Bereich der Diversität Fallvorstellungen zu nehmen und die zu thematisieren. Andere Universitäten haben es schon mit Ringvorlesungen probiert, aber du sagst, das Erste ist, dass wir sensibilisieren wollen für dieses Thema.
Wir brauchen eine Vorlesungssequenz Diversitätsmedizin und die muss relativ früh greifen, schon in der Vorklinik. Mhm. Und da muss es ein festes Curriculum geben und letztendlich muss es auch in die Approbationsordnung. Das ist natürlich ein dickes Brett, weil jede Fachdisziplin sagt, ich brauche ganz viele Vorlesungsstunden, weil mein ist das wichtigste Fach. Aber wir haben durch die Anwendung moderner Medien, Digitalisierung und auch künstlicher Intelligenz hier sehr große Möglichkeiten, auch individuell das Interesse der Studierenden punktgenau zu fördern. Und es gibt halt Studierende, die dafür Interesse haben und die muss man auch gewinnen und da besonders fördern.
Das ist das Thema Ausbildung. Wie würdest du sehen den Bereich Forschung?
Also da ist es so, und da möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken und mit fremden Ideen hausieren gehen, aber da ist es tatsächlich so, dass man, um ein Beispiel zu nennen, in der Onkologie auf drei Ebenen ansetzen muss. Man braucht das Problem zu identifizieren, eine Bestandsaufnahme. Man braucht neue Maßnahmen, um das Problem, was man identifiziert hat, erkenntnistheoretisch zu lösen. Und das Dritte ist, man muss die Maßnahmen evaluieren. Mhm. Und diese drei Handlungsfelder wollen wir speziell, und dafür steht auch Anke Reinacher-Schick, aufgleisen, indem man sagt, man möchte wissenschaftliche Strukturen, das heißt Professur mit einer guten Ausstattung schaffen, die zum Beispiel Zugangsgerechtigkeit in der Onkologie, in der Therapie Tumorerkrankungen erforscht. Einfach eine Bestandsaufnahme. Dann braucht man daraus abgeleitete Handlungsideen, wenn wir feststellen, was wir im Grunde wissen und was ja auch die Anmoderation so ein bisschen schon suggeriert, validiert hat, dass wir unterschiedliche Zugangsgerechtigkeiten in das System haben, müssen wir Maßnahmen entwickeln, um das auszugleichen. Es ist nicht so, dass man mit Präzisionsonkologie, also mit DNA-Tests oder mit ganz hochpreisigen Methoden alles lösen kann, sondern wir müssen die Menschen erstmal in diese Methoden bringen. Und da gibt es erhebliche Unterschiede. Das hat nicht nur mit Bildung zu tun, sondern es ist genau das, was gesagt wurde. Es hat was mit Diversität zu tun. Hier ist die Vielfalt, die wir sonst schätzen, und die Freiheit eben schädlich. Und man muss gucken, dass man da Daten gewinnt, um dann Handlungsempfehlungen abzuleiten und die dann umzusetzen. Und dann zu evaluieren, ob man richtig ist.
Also das wird ein wichtiger Forschungsschwerpunkt sein, den du favorisierst. Bestandsaufnahme und Entwicklung, dass nicht nur biomedizinisches das alleinige Messinstrument ist. So habe ich dich verstanden, dass da ein breiteres Feld eröffnet werden soll. Dann zu dir, Anke, zunächst an die Onkologin. Wie bist du denn darauf gekommen, dich dem Thema diversitätssensibler Medizin zuzuwenden?
Ja, liebe Iris, erstmal vielen Dank. Andrea hat das ja schon wirklich sehr gut ausgeführt, zum einen in der Lehre, aber auch in der Forschung. Naja, ich bin ja Onkologin und die Frage ist ja, was für Herausforderungen haben wir in der Onkologie jetzt in den kommenden Jahren und mit was sind wir konfrontiert? Und da muss man sagen, wir haben ja einen besonders sensiblen Bereich, weil Menschen in unserem Fach mit der Diagnose Krebs natürlich konfrontiert sind mit existenziellen Sorgen. Auf der einen Seite ist die Onkologie, das sage ich nicht nur als Onkologin, immer wichtiger. Es wird die führende Todesursache in 2030 sein. Das heißt, die Kardiologen sind immer besser geworden und die Onkologie, dadurch, dass es eine Erkrankung des älteren Patienten ist, der Krebs, wird eben führende Todesursache sein. Die Demografie, die alternde Bevölkerung habe ich besprochen. Das bedeutet aber auch, dass Menschen, die zu uns gekommen sind vor so vielen Jahren, um bei uns zu arbeiten, jetzt hier sind in der zweiten und dritten Generation und eben das Alter erreichen, wo Krebserkrankungen natürlich relevant sind. Die Diagnose Krebs, und da kommt eben dieser Bereich der Onkologie hinzu, der nicht nur die molekulare Medizin bedeutet, sondern eben auch der gesamte psychosoziale und auch spirituelle Bereich. Die Diagnose Krebs kommt für viele Menschen immer noch wie ein Erdbeben. Die sind im Ganzen erschüttert, also das Bild Tod, Sterben, Verlust der Autonomie, der Integrität, das alles, Sinnfrage, das alles kommt auf den Einzelnen zu und es ist nicht untrennbar auch mit den Zugehörigen verbunden. Das heißt, dieses Existenzielle in der Onkologie bedeutet einfach, dass ich nicht wie, ich bin jetzt der Orthopäde, mache das Knie und dann gehe ich wieder nach Hause, sondern die Erkrankung betrifft den Patienten in seiner Gänze und die Familie. Das bedeutet aber auch, dass wir vor allem für unsere Patienten sehen, dass die Hintergründe und dass das Individuum an sich plus Familie plus das, wie man aufgewachsen ist, dass das eine ganz besondere Rolle spielt.
Liebe Anke, kannst du vielleicht mal ein Beispiel beschreiben aus deinen Beobachtungen heraus? Der andere ist anders. Wie stellt sich das für Migrantinnen und Migranten dar in der onkologischen Versorgung oder auch in der palliativen Situation? Was sind da deine Beobachtung, die du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon mitgeben könntest?
Also wenn wir jetzt auf das Thema Migrationshintergrund gehen, dann müssen wir uns einfach im Klaren sein, und das ist das, was Andrea auch angesprochen hat, wir brauchen eine Sensibilität und ein Bewusstsein dafür, dass es Unterschiede gibt. Weil die gleiche Behandlung, das, was wir als gleich betrachten, ist vielleicht nicht die gleich gute Behandlung. Das heißt, da ist Gleichheit und Gerechtigkeit und das Unterschiedliche halt ganz wichtig. Und was sehen wir? Wir sehen auf der einen Seite, dass Stereotypen kommen, auch aus dem Team. Diese Kulturensensibilität muss da sein, weil diese Stereotypisierung, der schwierige Patient, Morbus Mediterranus hört man dann manchmal, das sind Dinge, die sind respektlos und despektierlich und stereotypisieren und führen uns nicht, sehen nicht die Gänze des Patienten. Das heißt, diese Sensibilität muss da sein. Und dann sehen wir, das ist ja, wer anders ist, ist fremd. Das ist eine Barriere. Und wir müssen versuchen, diese Barrieren zu überwinden. Warum? Weil die Fremdheit, die natürlich keine Fremdheit ist, das ist einfach ein Anderssein und es ist, was ich nicht kenne, das macht mir Angst, auch als Behandler. Das heißt, wir müssen unbedingt diese Barrieren zwischen, wer ist auf der einen Seite vielleicht unterschiedliche Verhaltensweisen und Hintergründe und auf der anderen Seite aber die Bedürfnisse und Bedarfe, die Patienten mit Migrationshintergrund haben, das müssen wir erkennen. Und wir in der Kommunikation, weil wir sind die Ärzte und auch Behandler, nicht nur Ärzte, sondern auch Pflegepersonal, ist ja ganz wichtig, auch die Pflege mitzunehmen, Psychoonkologie, wir sind diejenigen, die das machen müssen. Und wenn ich jetzt ein Beispiel nennen kann,
ja.
Ganz wichtige zwei Beispiele, also ganz wichtige Punkte sind das eine, dass der Patient an sich nicht aufgeklärt werden soll. Beispielsweise, wir haben relativ viele Patienten natürlich hier in Bochum mit Migrationshintergrund, ich sage mal ein 60-jähriger Patient, hat ein kleinzelliges Lungenkarzinom gehabt, Erstdiagnose, diffuse Metastasierung, Kopf, Leber, alles. Erstdiagnose in 16 damals, war kurz erst in Deutschland, kurdischer Hintergrund, 5 Kinder. Und da wünschen die Kinder, und zwar die gut deutsch sprechenden Kinder und die Bekannten sagen, wir möchten nicht, dass dem Patienten seine Diagnose mitgeteilt wird,
ja.
Weil das ist nicht gut für ihn. Dann verliert er die Hoffnung und dann stirbt er schneller. Wir möchten an seiner Stadt entscheiden. Und das ist natürlich was, was uns unglaublich Probleme macht, weil wir sagen, selbstverständlich, dass wir eine andere Wertvorstellung haben. Wir können uns gar nicht vorstellen, Patienten zum Beispiel eine Chemotherapie anzubieten, der nicht aufgeklärt ist.
Also andere Wertvorstellungen, die eine Rolle spielen und auch die Einbeziehung der Angehörigen eine wichtige Aufgabe. Und ich verstehe dich so, dass man eigentlich erst damit beginnt, als Ärztin oder Arzt über die eigenen Werte nachzudenken, wie die sich entwickelt haben, oder?
Ja, ich glaube, dass das Schöne und Gute ist, das ist ja, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, dass man auch die eigenen Werte und aber auch die eigenen Barrieren im Kopf hinterfragt.
Genau.
Nächstes Beispiel, letzte Woche. Auch ein Patient aus dem Iran ursprünglich, spricht selbst relativ gut Deutsch, 9 Kinder, davon 8 Söhne, glaube ich. Und da war das auch wieder das Thema. Wir möchten nicht, dass unser Vater Erstdiagnose Pankreaskarzinom, haben wir ja auch viel hier in der Klinik, ist auch ein großes Pankreaszentrum. Wir möchten nicht, dass unser Vater über die Schwere der Erkrankung aufgeklärt wird. Er packt die Chemo, das machen wir so und dann wird das so gemacht. Und dann sind natürlich auch, und das prallt ja aufs Team, du kannst dir vorstellen, in der jetzigen Zeit darf eigentlich gar keiner ins Krankenhaus. Dann kommen gefühlt jeder Sohn separat, mal ohne Maske, mal mit Maske, mal getestet, mal ungetestet, auch nicht anders als jeder andere, der vermeintlich deutschen Hintergrund hat. Aber natürlich in der Vielzahl der Menschen, in der wir möchten uns um unseren Vater kümmern, wir möchten aber nicht, das hat das Team fast gesprengt. Das heißt, was ist wichtig? Ich kann dann nicht auf Abwehr und Aggression gehen und sagen, das geht hier nicht und muss die Leute rausschmeißen, sondern wir müssen uns ganz genau überlegen, wo steht er, warum handeln die so? Kommunikation ist da extrem wichtig und wir müssen ausgleichen zwischen die Interessen des Patienten und der Familie. Warum handeln die so? Sie wollen nicht, dass er aufgeklärt wird, weil sie glauben, dass er da eine kürzere Lebenserwartung hat. Das ist ja die Sorge. Und dann auf meiner Seite, und natürlich wollen sie informiert sein, und auf meiner Seite habe ich dann ganz ruhig mit einem unserer Ärzte, die kennst du auch, der selbst Migrationshintergrund hat, ganz in Ruhe gesagt, so versteht uns, ich habe eine Verantwortung als Klinikdirektorin für meine Klinik und ich darf nicht. Und wir haben Patienten, die sind zwar geimpft, aber die haben natürlich ein höheres Risiko, weil sie keine Antwort haben. Wir können nur einen einzigen zulassen und selbstverständlich, der ist derjenige, der unser Ansprechpartner ist. Und das Zweite ist, wir können gerne ihn nicht aufklären, ihren Vater, aber dann kann ich ihn nicht behandeln. Dass man einfach sagt, sie müssen mich verstehen. Und dann war das in einem ruhigen Ton, in dem Ausgleich, unproblematisch machbar, dass der älteste Sohn gesagt hat, okay, ich bin derjenige, der der Ansprechpartner ist und ich verstehe sie. Ich kann nur behandeln, wenn ich den Patienten über die Risiken und Nebenwirkungen aufklären kann, weil das ist ja kein Zuckerwasser und keine Smarties, was wir verteilen. Wir verteilen ja Chemotherapie. Und ja. So war der Ausgleich machbar und der geht nur in der Kommunikation, wenn man sich gegenseitig versteht.
Also das würde ich ja ganz unterstreichen, weil ich glaube, dass auch aufgrund meiner Erfahrung mit solchen Familien wichtig ist, dass man zunächst die gute Absicht anerkennt, die dahinter steht und das auch formuliert. Und du hast ja jetzt angesprochen, dass auch in deiner Abteilung Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die selber einen Migrationshintergrund haben. Und ich könnte mir vorstellen einfach, dass solche Kolleginnen und Kollegen im Team zu haben, eine wichtige Bereicherung ist für uns alle, um von ihnen zu lernen, die inneren Bilder kennenzulernen, die Patientinnen und Patienten zum Beispiel mit Migrationshintergrund mit ihren Worten verbinden und ein größeres Verstehen zu entwickeln. Ja, was würdest du dir wünschen, Anke, für den Transfer in die Ausbildung?
Also wir lernen über Rollenmodels. Also ganz wichtig, das finde ich auch toll. Wir haben und wir sind einmal Migration, aber auch Gender, Parität. Die Mediziner müssen sehen, dass es geht. Die jungen Leute müssen sehen, man kann Dekanin werden. Andrea möchte das ja nicht hören. Sie sagt, da habe ich nichts mit zu tun. Aber man kann es und man kann eine Leitungsfunktion übernehmen. Und man kann es auch, man kann Arzt, Oberarzt werden, wenn man Migrationshintergrund hat, diese Diversität auch zu leben und zu sehen, es geht. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die Ausbildung, dass man eine Art Mentor und Role Models hat. Was ist aber wichtig in der ja, früh das Bewusstsein zu schaffen und dann die Anamnese auch zu lernen. Zu lernen, wie erhebe ich denn eine kultursensible Anamnese? Ist ja wichtig zu hören, wie ist denn diese Migration zustande gekommen? Aktuell sehen wir ja von 15 die Geflüchteten, die ja so vulnerabel sind, weil sie damals das Trauma der Flucht erlebt haben. Und jetzt das Trauma der Krebsdiagnose, diese doppelte Vulnerabilität, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Das muss man erheben, um zu sehen, was macht den Leuten Angst, um das überhaupt zu verstehen. Nur wenn ich weiß, warum ist jemand so, wie er ist, warum ist er auf Abwehr? Ja, weil er diese Sachen schon mal erlebt hat. Psychosoziale Anamnese. Fühlen Sie sich grundsätzlich wohl in Deutschland? Wie ist die Akzeptanz dessen, was wir tun? Wie ist die Sprache? Also es geht nicht nur um Kommunikation im Sinne von Sprache, sondern wird in der Gemeinde sehr isoliert gelebt oder ist das eine offene Familie? Wie viele Jahre sind Sie zur Schule gegangen? Es ist gar nicht wenig, zum Beispiel im Osten in der Türkei auch ganz, ganz viele, die einfach Analphabeten sind, die können einfach nicht schreiben und lesen. Viele ältere Damen sind so. Können einfach nicht schreiben und lesen. Jetzt Gesundheitskompetenz. Haben Sie Rituale aus dem Herkunftsland, Behandlungsweisen übernommen? Sind Sie zufrieden mit der medizinischen Versorgung hier und fehlt was? Also die Versorgung des Patienten durch die Familie im Krankenhaus ist ja in anderen Ländern total üblich. Das geht aber bei uns nicht. Das geht grundsätzlich schon, aber nicht in Corona-Zeiten. Also die Familie muss halt leider draußen bleiben. Und das sind Dinge, also diese kultursensible Anamnese ergänzend zu lernen, das finde ich total wichtig. Aber nicht nur im Studium, auch in der Pflege, auch bei allem, was wir tun. Aber natürlich im Studium, ich gebe Andrea da recht, wir brauchen die Diversitätsmedizin als Pflichtfach. Wir brauchen ein Curriculum und es muss strukturiert gelernt werden. Es gibt nicht viele Daten, aber es gibt ein paar Daten. Und die paar Daten, die wir haben, die müssen wir transportieren. Und ich glaube sogar, das ist jetzt mittlerweile im kompetenzbasierten Lernzielkatalog übernommen worden, meine ich, zumindest ein paar Dinge. Beispielsweise differenziertes Verständnis von Kultur, eben nicht Stereotyp, sondern weit zu gucken, der Mensch ist nicht der Muslim oder der so und so oder die sonst wie, sondern man hat einfach ein ganz breit, der Mensch ist breit. Die Selbstreflexion ist da wichtig, du hattest es angesprochen. Und eben, wie gehe ich mit Dolmetschern um, weil das ist ja auch das, was wir sehen, dieses ich möchte nichts mitteilen an den Patienten. Die Dolmetscher aus der Familie, die dolmetschen ja ganz oft Dinge, die wir gar nicht gesagt haben. Also auch da nochmal die Sensibilität, die kennen wir ja auch. Ne?
Ja, Andrea, da möchte ich dich nochmal fragen aus deiner Sicht. Was heißt kulturelle Kompetenz in der Ausbildung, was vielleicht noch nicht systematisch integriert ist? Was würdest du dir da wünschen?
Naja, aber es ist eigentlich, wenn man sich diese Frage stellt, so ein bisschen auch gesunder Menschenverstand. Also wir leben in einem liberalen Land und diese Liberalität müssen wir hochhalten. Und zu dieser Liberalität gehört eben auch, dass man den anderen akzeptiert und jedem nach seiner Fasson, sag ich jetzt mal, selig werden lässt, um es ganz, ganz früh auszudrücken. Und da gehört es eben zu, dass man sagt, dass auch beim Unterricht, zum Beispiel am Krankenbett, dass man da eben bestimmte Sachen, was die Intonierung angeht, versucht zu implementieren, dass man da bestimmte Wordings einfach auch als No-Go setzt. Wir wissen alle, was das ist. Und dass man das nicht nur bei den Studierenden in der Vorlesung auch, sondern auch wenn die Studierenden dann zum Beispiel am Krankenbett sind oder auch bei uns in der Ausbildung sind, dass man eine bestimmte Kultur der Freiheit und Akzeptanz vorlebt. Und dass man zweigleisig fährt bei allem, was uns jetzt in diesen soziologischen Betrachtungsweisen wichtig ist, dass man aber auch sagt, es gibt zum Beispiel auch andere Krankheiten von Migrantinnen und Migranten, dass man also sagt, wir wollen das eine tun, ohne das andere zu lassen, dass man trotzdem auch eine gewisse biomedizinische Reflektiertheit da an den Tag setzt. Aber am Anfang natürlich Anamneseerhebung, ja. Wie gehe ich auf die Leute ein, Gesprächsführung und klar, das Mentoring, hat Anke schon erwähnt, ist wichtig. Und ich würde auch dafür plädieren, dass man es tatsächlich als Curriculum anbietet, dass man eben alle Sequenzen des Lernens, des Lehrens dann mit einbezieht.
Du hattest mir in einem anderen Kontext erzählt oder gesagt, dass Forschung gerade deshalb wichtig ist, weil sie auch eine Transferleistung für die Ausbildung bedeutet. Von daher wäre auch die Aufgabe der Forschung in ihrer Auswirkung auf das, was wir lehren, ja ganz besonders wichtig. Willst du da nochmal deine Vision für die Zukunft nennen?
Also wir sind natürlich an einer Universität in der Lage, Krankenversorgung, Lehre und Forschung als die Humboldtsche Trias zu betrachten. Ja, wir haben auf der einen Seite Krankenversorgung in Bochum natürlich sehr viel. Stichwort Bochumer Modell, das wollen wir auch so. Wir betrachten das Bochumer Modell als Erfolgsmodell und verteidigen das auch offensiv. Wie immer, es gibt nicht nur Licht, es gibt auch Schatten, aber das ist menschlich, das gehört eben dazu. Und dass wir dann sagen, aus dieser Krankenversorgung haben wir bestimmte Fragestellungen. Eine Fragestellung ist, wie gehen wir mit den unterschiedlichen Zugangsbarrieren um? Wie gehen wir mit der Diversität der Leute um? Das ist ja nicht nur Migration, sondern es geht ja auch um die Fragen der Gender, Gleichheit und Gerechtigkeit. Und was implementieren wir dann als Fragestellung, wenn wir in der Forschung ein Problem identifiziert haben? Dann versuchen wir, ja, wenn man so will, Methoden zu generieren, um diese Fragestellung zu beantworten, Handlungsempfehlungen abzuleiten und das dann gleich mit der Lehre zu implementieren, weil die forschen, lehren ja auch. Und wenn Anke eine Vorlesung über Onkologie hält, wird sie die anders halten als jemand, der tatsächlich ein etabliertes Vorlesungscurriculum hält, sodass wir denken, dass wir durch diese Besonderheit, dass man eben Krankenversorgung, Lehre und Forschung macht, das dann auch gleich nah an die Studierenden heranbringt. Und wenn man Role Model, wenn man dann sich selber auch ein bisschen öffentlich macht und sagt, ja, das ist jetzt halt ein Glücksfall und man hat natürlich viel Glück gehabt, aber man hat eben auch gesehen, dass andere das Glück nicht haben. Und dass man dann sehr persönlich auch für sich bilanziert, man muss dann eben was tun, um dieses Glück ist individuell, aber um diese Chancengleichheit dann für die Frauen, Stichwort Gender, dann auch zu erreichen und diesen Gap. Wir haben viele Studierende, du hast es angedeutet, über 80% zum Teil sind Frauen. Und dann in den leitenden Positionen, Chefärztin, Direktor, haben wir dann 3 oder 4%. Und da muss man sich eben auch fragen, woher kommt es? Diese Fragestellung spielt jetzt nicht so sehr in die Ausbildung mit rein, aber wir müssen eben auch dafür sorgen, dass schon in der Ausbildung die Frauen die richtigen Fragen stellen und auch die Scheu verlieren, dann tatsächlich so ein bisschen männlicher zu agieren.
Was würdest du denn Frauen raten, die in der Medizin Entscheidungsfunktionen annehmen wollen?
Das ist jetzt ein bisschen eine persönliche Frage. Ich habe mir das lange überlegt und habe auch viele so Bewerbungsverfahren mitgemacht. Und was immer wieder interessant ist, ist der andere Anspruch. Ich habe jetzt die Seiten gewechselt und verhandle zum Beispiel mit Männern. Die sitzen vor einem und sagen, ich möchte erstens, zweitens, drittens, weil ich bin toll und weiß, wie es geht. Und wenn ihr mir das nicht gibt, dann habt ihr Pech und ihr kriegt mich nicht. Ja, das ist übliches Verhalten. Und dann breitbeinig vor einem sitzen. So, Entschuldigung, war jetzt ein bisschen bildlich gesprochen. Wenn man mit einer Frau redet, dann sagt man, ja, also erstmal freue ich mich, dass ich mit Ihnen reden darf und ich habe mir bestimmte Sachen überlegt, aber Sie können mich gleich unterbrechen, wenn das jetzt nicht passt.
Ja.
Und da sitze ich dann vor mir und sage, Mädels, zubeißen. Ja? Du hast es geschafft, du hast einen Medizinstudienplatz, du hast studiert, du hast vielleicht noch Kinder, Familie, alles unter einem Dach und jetzt liegt der Blumenstrauß vor dir und du fragst, darf ich die Blume nehmen, anstatt zu sagen, ich reiße jetzt erstmal der Blume den Kopf ab, weil mir passt die Blume nicht. Und deswegen mein Appell auch immer wieder an die jungen Studierenden, setzt euch durch. Seid ein bisschen so wie ein Mann und beschwert euch dann hinterher nicht, wenn tatsächlich die Gesellschaft dann sagt, naja, wenn du dich nicht meldest, dann höre ich dich nicht an.
Ja, also du würdest uns Frauen raten, mehr selbstbewusstes Auftreten, ohne die andere Seite, das Einfühlungsvermögen in den anderen hinten anzustellen, sondern das beides gut zu kombinieren.
Genau. Wir sind ja trotzdem wertschätzend miteinander, aber man muss einfach seine Defizite auch erkennen und sagen, das ist die Chance. Und diese Chance, etwas für mich zu erreichen, damit ich die Ideen, die ich habe, umsetzen kann, muss ich jetzt ergreifen.
Ergänzend zu dem, was wir bisher besprochen haben, wäre die Kooperation zu erwähnen. Die Kooperation zwischen den Sektoren, aber auch die Kooperation der Ärztinnen und Ärzte mit anderen Berufsgruppen Liebe Anke, was sind deine Erfahrungen?
Für uns, vor allem in der Onkologie, ist das multidisziplinäre Agieren extrem wichtig. Also nicht nur interdisziplinär, natürlich bei Patienten mit Rektumkarzinom und so weiter brauchen wir unseren Chirurgen, wir brauchen unseren Strahlentherapeuten, aber darum geht es in diesem Falle nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns unter den Ärzten abstimmen, sondern es geht darum, dass wir die Vielfalt der Menschen nur erkennen können, wenn wir die Ärztebrille ablegen oder wenn wir uns in die Zuhörerposition begeben und hören, was andere uns schildern. Beispiel gestern Chefvisite auf unserer Station, mittlerweile große Station, 40 Betten, viel los. Ich bin da nur wie ein Schlaglicht, ich komme da rein wie so ein Helikopter, guck und dann bin ich wieder weg. Es ist entscheidend für mich, um zu erkennen, ist das ein Patient, der die Therapie noch verträgt? Wie ist das mit der Therapiebegrenzung? Ist das eine palliative Therapiesituation? Es ist entscheidend zu hören, was sagt unsere Pflege? Es ist natürlich auch entscheidend zu hören, was unser Assistenzarzt sagt. Aber was sagt unsere Pflege? Wir gehen jede Chefvisite mit der Bereichspflege, mit unserer Palliativschwester, mit dem Sozialdienst und mit der Physiotherapie zum Beispiel. In Corona-Zeiten nicht gerne gesehen, aber wir gehen auch nicht lange ins Zimmer. Aber es ist ganz entscheidend, von allen Seiten den Patienten zu betrachten. Weil dann kommt zum Beispiel von unserem Entlassmanager der Einwand, Moment mal, ich habe mit der Familie telefoniert. Zwar möchte die Patientin nach Hause und sagt, das schaffe ich, mein Mann schafft das, aber ich spreche mit der Familie und es ist völlig undenkbar, eine pflegebedürftige Patientin zu Hause zu haben. Das heißt also, diese Multidisziplinarität und dieses gemeinsame Sprechen zwischen den Berufsgruppen ist immens wichtig, auch vor allem in der Palliativmedizin auch entscheidend. Und das Transsektorale, was du sagst, also wir versuchen, ich weiß nicht, wir schaffen es nicht immer und deswegen hoffe ich, dass uns da keiner, wenn uns jemand zuhört, sagt er, das machen sie aber auch nicht immer. Wir versuchen wirklich, vor allem wenn es um Therapieentscheidungen, Begrenzungen, Änderungen geht, Änderung des Therapieziels, immer den Hausarzt anzurufen. Am Anfang habe ich es noch selbst gemacht, als die Abteilung kleiner war. Jetzt ist es eine große Klinik, aber wir versuchen, da auch auf Augenhöhe zu agieren mit unseren Hausärzten, die uns die Patienten, die ja viel länger kennen und die auch wissen, wie sind denn die Voraussetzungen in der Familie. Und das hat nicht nur was mit Diversität zu tun, sondern es hat was mit Wertschätzung zu tun und ganzheitliche Betrachtung des Menschen. Wir dürfen den Menschen nicht nur auf Krebs reduzieren. Also ist es da auch die Familie mit einzubeziehen. Und der Hausarzt kann uns das sagen. Der kann sagen, das funktioniert zu Hause oder es funktioniert nicht. Oder habt ihr das schon bedacht? Oder da ist ja der Mann kürzlich erst an Krebs verstorben. Deswegen agiert diese Frau so. Das ist für mich wichtig.
Ja, vielen Dank, Anke, dass du das Thema nochmal sagst, der Kooperation. Und die Andrea ist ja auch eine Vorreiterin darin, Kooperation zwischen den verschiedenen Sektoren zu unterstützen. Ich denke dabei insbesondere, wie ich dich ja auch kennengelernt habe, in unserem Qualitätszirkel Gastroenterologie in Herne, also die Kooperation der Ärzte untereinander. Aber mir ist ein ganz besonders wichtiges Anliegen, auch die Wertschätzung von uns Ärztinnen und Ärzten anderen Berufsgruppen gegenüber deutlich zu machen und die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen für den Versorgungsauftrag zu untersuchen und zu pflegen. Ja, wir haben jetzt über vieles gesprochen, aber was wären eure unmittelbar nächsten Schritte? Was habt ihr vor? Was wollt ihr umsetzen ganz aktuell, dass sich an der Ruhr-Uni Bochum etwas ändert in Richtung diversitätssensible Medizin? Andrea.
Ja, ist völlig klar. Wir müssen unsere PS auf die Straße kriegen, um es salopp zu formulieren. Es ist nicht nur schön, hier im Podcast darüber zu reden, wo die Probleme sind, sondern wir packen sie an. Wir werden eine W2-Professur ausschreiben, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigt, nämlich Versorgungsforschung in der Onkologie. Stichwort Diversität, Bestandsaufnahme. Und Anke hat sich etwas präziser, etwas tiefer mit dieser Sache beschäftigt und kann so ein bisschen den inhaltlichen Spin dieser Professur vielleicht nochmal genauer nachzeichnen als derjenige, der dann einfach die administrativen Rahmenbedingungen geschaffen hat.
Ja, genau, vielen Dank. Also wir hatten uns fächerübergreifend gesagt, wir wollen an die Versorgungsforschung stärken, weil wir in Bochum einfach so viel Patientenversorgung haben und es auch gerne tun. Aber das muss in der Forschung exploriert werden. Und vor allem, und das ist ja unser Ruhrgebiet, wir sind ja bunt, ne? Wir sind ja divers und das soll das Thema sein, nämlich Diversitätsmedizin. Es soll zunächst über alle Fächer, aber vor allem in der Onkologie sagen, wo stehen wir? Ne? Die Barrieren sollen aufgezeigt werden und dann soll es aber auch Maßnahmen geben. Zum Beispiel Projekte, die umgesetzt werden, um diese Barrieren zu überkommen. Ein Projekt, was wahrscheinlich in diese Richtung geht, ist beispielsweise, dass wir mit Stadtteilforschern, das sind Menschen, die aus den entsprechenden Gemeinden, aus den Gruppierungen kommen, einbezogen werden. Das ist eine Kooperation, die wir mit der Hochschule für Gesundheit, mit Frau Professor Falke haben, einbezogen werden. Und da ist unser Thema jetzt, wie kriegen wir gute Palliativmedizin an Menschen mit Migrationshintergrund, weil das einfach nicht passiert. Die Palliativmedizin findet da nicht statt. Warum nicht? Was sind die Barrieren und wie können wir es ändern? Das ist beispielsweise ein Thema und das wird dann sehr breit und natürlich noch viel akademischer in dieser Forschungsprofessur adressiert werden.
Genau, und wir sind im Ruhrgebiet individuell divers und das steht dem Ruhrgebiet und insbesondere auch Bochum gut an, dass wir das tun, weil das eben uns die Vielfalt aller, die hier leben, mit denen wir gerne zusammenleben und die gerne auch mit uns zusammenleben sollen, sichert.
Ihr lieben beiden, ich danke euch sehr für eure Zeit.
Danke für die Einladung und die Unterstützung.
Auch von meiner Seite, vielen Dank.
Ich danke euch dafür, dass ihr beispielhaft sagt und auch dafür steht, wie es zukünftig gehen könnte. Und dass ihr eintretet dafür, dass sich das medizinische System grundlegend wandeln muss. In der Ausbildung mehr zu erfragen und darauf zu achten, was Wertvorstellungen der Patienten sind und der Anamnese Raum beizumessen. In der Forschung einen Schwerpunkt darauf zu legen und in der Versorgung neue Versorgungsstrukturen zu entwickeln, die der Vielfalt gerecht werden. Ich danke euch sehr dafür und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie nehmen etwas für sich mit, als Lehrende und als Lernende.
Weitere Informationen, Hintergründe und Literaturempfehlungen finden Sie auf irisfeit.de.